dann hast du natürlich Probleme, die du mitschleppst, die AI nicht magisch für dich löst.
Klar.
Und deine Hausaufgaben müssen gemacht sein, bevor du jetzt sagst, ich skaliere mit AI. Und das ist ja grundsätzlich bei jedem Skalierungsprozess so. Alles, was dir unglaublich starkes exponentielles Wachstum bringt, das muss auf einer guten Grundlage wachsen.
Hire or Fire, der Startup Talk mit Jan Lüthje-Toden.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hire or Fire. Ich bin Jan Lüthje-Toden, Headhunter für Startups, und heute bei mir sitzt hier Henrik Sabban von Goodbrands. Henrik, danke, dass du hier bist.
Ja, danke für die Einladung.
Du bist ja, ich glaube, der Erste, der hier auf meinem Kanal zum zweiten Mal da ist.
Das freut mich sehr, dass ich die Ehre habe, da zweimal dabei zu sein. Ja, ist cool, aber du hast ja auch einen Neustart gemacht. Ja. Dementsprechend auch unter einer neuen Marke muss man neu dabei sein.
Und du ja auch mit einem neuen Titel, bist jetzt Vorstand.
Ja, genau.
Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu.
Danke dir.
Was ich bei dir spannend finde, du bist, glaube ich, einer der operativ fittesten VCs, die ich kenne in Deutschland.
Ja, das ist ja auch ein bisschen das, womit wir uns rühmen und wo wir sagen, das ist unser Fokus. Wir machen lieber weniger Investments und fokussieren uns wirklich darauf, in dem Investment wirklich Mehrwert zu stiften und da reinzugehen und wirklich dabei zu helfen, dass auch wirklich man zum Erfolg kommt gemeinsam.
Also ihr seid nicht die einfach Cashgeber, die dann das tausendmal machen und abwarten, und ihr seid ja wirklich, wirklich tief drin. Und du bist ja auch, ich habe dich ja schon überall gesehen, du bist im Marketing drin. Du sitzt teilweise in Interviews mit den Gründern. Du, im Tech bist du mit dabei. Finance bist du ja auch sehr fit. Du bist ja überall mit dabei.
Das ist vielleicht auch, wir sind von der DNA her Unternehmer und wir kommen einfach daher, dass wir sagen, wir wollen uns mit den Themen beschäftigen. Wir wollen nicht nur am Rande sitzen, irgendwie Quartalsberichte kriegen, sondern lieber wöchentlich, und sollen die Gründer nachts anrufen, wenn es ein Problem gibt, und dann gucken wir, dass man es gemeinsam gelöst kriegt.
Ich gucke mir ja auch gerade meine ersten Angel Cases an, ja, so cool. Im HR-Tech-Bereich. Und das, worauf ich am meisten Bock habe, ist wieder mit denen im Maschinenraum zu sitzen.
Es ist einfach was ganz anderes, es ist eine ganz andere Dynamik, und das Wachstum gibt auch nochmal einen ganz anderen Drive, und es zieht dich auch selber mit, selber mehr Gas zu geben. Also wir haben jetzt gerade mit vielen Companies saßen wir zusammen, haben geguckt, wer setzt AI wie ein, wer hat gerade welche Use Cases, jeder hat seinen Use Case präsentiert, wir haben Konkurrenz explizit ausgeschlossen, geguckt, dass wirklich nur Teams dabei sind, die in unterschiedlichen Cases unterwegs sind. Ja. Und dann hat jeder seinen Case präsentiert, und das war genial, weil jeder zeigt, das baue ich gerade, das funktioniert noch nicht. Und plötzlich habe ich mir auch Cloud Code in VS Code reingepackt und eine Software programmieren, weil einfach der Drive plötzlich da ist, so ey, okay, wir müssen hier, wir müssen schneller werden, mehr machen.
Ja, ich finde das auch inspirierend. Bevor wir tiefer einsteigen, Henrik, wer ist denn die krasseste Person, die du selber je geheiert hast, und wieso?
Das ist eine schwierige Frage. Die krasseste Person bei mir, die ich hire, ist ja nicht unbedingt ein Mitarbeiter. Darum, ich würde das Ganze ausweiten in, wer ist die krasseste Person von der Rolle her, mit der ich bisher zusammengearbeitet habe. Und das sind die Gründer, die wirklich mit maximalem Drive reingehen, und jedes Mal kommen neue dazu, und es ist auch immer eine unterschiedliche Phase. Ich finde, jetzt gerade bin ich bei unserem neuesten Case mit dabei. Das ist jetzt noch nicht ganz public. Die beiden Gründer, wieder geisteskrank, aber auch der Samuel Werschmann, den wir auch zusammen kennen, wo ihr auch mal schon dabei wart, ist einfach jemand, der mit so viel Motivation da reingeht. Florian Bein, B-Drop, das sind Charaktere, und das ist eher ein Profil, was ich sage, wonach ich immer nur noch hiren würde. Gar nicht nach einer Rolle oder nach jemandem, den ich suche, sondern jemand, der dieses Motivationsprofil mitbringt, so schnell wie möglich ein Problem zu lösen und ein Ergebnis herbeizuführen.
Ja, und das sind ja auch häufig so Full-Stack-Leute, die sehr breit arbeiten können.
Ja, beziehungsweise ich würde sagen, das sind gar nicht mal Leute, die jetzt auf ein Thema explizit ausgebildet sind, die irgendwie eine besondere, ewig langes Studium gemacht haben oder so. Das sind die einfach sagen, okay, hier ist etwas, das muss ich jetzt machen, das muss ich erreichen, und die sich da reinfuchsen und das machen.
Ja, cool. Stichwort reinfuchsen. Wenn ihr euch reinfuchsen wollt ins Thema Recruiting, um zu lernen, wie ihr die besten Leute findet, lasst gerne ein Abo da, ein Like hoch, gebt ein Like, kommentiert, dann wird euch noch mehr dieser smarten Contents angezeigt. Wie siehst du gerade, wie guckst du gerade auf den ganzen Markt, Henrik? Weil wenn wir uns Deutschland anschauen, die weltweite Wirtschaft, die Leute haben echt alle ein bisschen Muffensausen. Wir hatten zuerst Corona, dann hatten wir Ukraine-Krieg, dann hatten wir Iran. Viele, das heißt, wir haben sowohl reale Probleme und wir haben noch die ganzen Sorgen von Firmeninvestoren dazu. Was für Unternehmen gehen gerade richtig ab?
Also ganz grundsätzlich ist natürlich, wenn du irgendwie großen VC-Case raisen willst, dann bist du bei AI-Cases und Pitch-Deck rausschicken, 5 oder 10 Millionen Valuation abgreifen und dann hyperscalen. Ich komme ja grundsätzlich aus dem E-Commerce und bin im E-Commerce wirklich größter Verfechter von Consumer-Brands. Und ich würde sagen, es muss eine Consumer-Brand sein, die wirklich einen Use-Case hat, wo es einen Grund gibt, warum muss es dieses Produkt geben. Und wenn es das gibt und wenn es gute USPs gibt, dann muss es einfach jemand sein, der genug Drive in das Marketing mit reinbringt, in Supply Chain, das aufzusetzen, das zu bauen, auch sich die Partner zu suchen, mit denen du den schnellen Produkt hochrampen kannst, mit denen du schnell das beschaffen kannst, das versenden kannst. Und wenn du das dir suchst, dann hast du jemanden, der einen guten Case schnell hochziehen kann, der schnell auch auf seine achtstelligen Umsätze kommen kann, einfach weil das viel Execution ist.
Ist es egal, welche Branche es sind? Weil ich hätte jetzt gedacht, so, oh, Supplements ist eigentlich zum Beispiel cooler als Fashion.
Ich bin jetzt persönlich kein großer Freund von Fashion-Startups.
Ja.
Aus der Schwierigkeit, du hast, wenn du ein Produkt rausbringst, eigentlich musst du mindestens 3 Farben haben, dann musst du mindestens 3 Größen haben, eher brauchst du 4-5 Größen. Dadurch hast du automatisch eigentlich 15 SKUs für ein Produkt.
Okay.
Das macht es dir schwieriger.
Ja.
Es gibt auch coole Fashion-Startups, die gut skalieren und die über eine Drop-Logik oder so schnell hochskalieren. Ich sehe eher die Einzelprodukte. Du hast ein Produkt, jetzt mal unabhängig von Größen, sondern wirklich ein Produkt, das funktioniert, das hat einen coolen Case.
Ja.
Nahrungsergänzungsmittel ist ein Markt, der einfach aus seiner Notwendigkeit, es gibt ein Leistungsversprechen, Funktionsversprechen, da viel Möglichkeit hat. Es gibt aber auch ganz andere Verticals, die überhaupt nichts mit Einnahmen oder sonst was zu tun haben. Gadgets, die du im Haustierbereich hast, die du im Home-Bereich hast, im Interior-Bereich, die einfach trotzdem ihren Mehrwert, ihre Daseinsberechtigung haben und darüber gut skalieren können.
Ja, das glaube ich. Du bist ja auch sehr involviert im Hiring bei allen Brands, die du betreust.
Ja.
Wie würdest du sagen, haben sich in den letzten, ich sag mal, 3 bis 5 Jahren die Teams, die Zusammensetzung, welche Funktionen es gibt, inwiefern hat sich das verändert durch KI?
Also das Ganze ist schon ein Thema, was uns viel umtreibt und jetzt so über die letzten Startups, und es hängt auch so ein bisschen davon ab, aus welcher Generation Gründer kommst du? Denkst du eher noch in viel Mitarbeiter, gleich viel Umsatz, oder denkst du in smarte, schlanke Prozesse aufbauen? Und die eher zur letzten Kategorie gehören, da ist es schon viel die Frage, so okay, wir brauchen eine Person, die ein Team steuert, aber das Team muss nicht unbedingt Mitarbeiter sein, sondern das sind denn Prozesse, Agents, die in verschiedenen Teilbereichen agieren und es gibt nur jemanden, der die Hand oben drüber hält. Und das ermöglicht es auch einem Unternehmen mit 5 Leuten auch 20 Millionen Euro Umsatz zu machen oder weniger,
crazy,
weil du einfach so agil arbeiten kannst mit den ganzen Agents, die du hochspinnst.
Wenn wir einfach mal ein ganz praktisches Beispiel nehmen. Nehmen wir ein Startup und bleiben wir bei einem 20 Millionen Umsatz. Was für Mitarbeiter hätten die vor 5 Jahren noch gebraucht?
Wenn du jetzt mal überlegst.
Also das rein Marketing, wir reden jetzt nicht von Lager und sowas, sondern.
Genau, also Lager ist ja sowieso hoffentlich ausgelagert an gute Fulfillment-Partner. Aber wenn du jetzt ans Marketing denkst, da hast du ja zumindest mal deine ganze Creative-Pipeline. Da hast du ja auch irgendwie 3-4 Leute, die irgendwie in den Creatives drin sind. Du hast denn vielleicht 4 Channels und auf jedem Channel hast du eine aktive Person mindestens. Auf dem besten Channel, dann splittet es ja irgendwie so 50% auf den größten Channel, 30% auf den zweitgrößten und so weiter und so fort. Dann wirst du auch auf dem größten Channel deine 2-3 Leute haben.
Ja.
Und
das ist dann quasi 5 Leute für Creatives, wir haben 5 Leute für die Channel.
Genau, so, und dann hast du natürlich noch irgendwie CRM eine Person, dann hast du noch eine Person Conversion Rate Optimization, dann hast du generell ja noch ein Head-Off, weil das sind ja viel zu viele einzelne Leute, um sie alle irgendwie als Gründer steuern zu können. Also hast du irgendwie noch Marketing-Head, Mhm. Und natürlich spielt deine Produktabteilung auch fürs Marketing eine Rolle. Also hast du die Leute auch irgendwie drin. Du kommst schon auf ganz schön viele Leute, wenn du es mal so hochrechnest.
Du kommst schnell auf 20 Leute, weil das gehört, du hast ja vielleicht auch eine Person in Teilzeit, HR, so Office-Management, musst eine Rechnung rausschicken, bezahlen. Das heißt, du kommst bei so einem 20-Millionen-Startup vor 5 Jahren sehr schnell auf mindestens 20 Leute im Office. Wahrscheinlich
so.
Eher dann 25.
Also bist du ungefähr bei Pro-Kopf-Umsatz von 1 Million Euro, die genau. über eine Person läuft, im Jahr. Also das musst du auch mal, das ist ja letztendlich nur in Anführungsstrichen 100.000 Euro genau. auf jede Person. Und wenn du jetzt mal an Durchschnittsgehälter denkst, irgendwo brutto zwischen 5.000 und 10.000 Euro, genau. wo halt so die verschiedenen Rollen genau. sich dann einpendeln.
Genau.
Du bist ja fast nur auf einen 10er-Faktor auf dein auf deine Personalkosten.
Ja. Ja, das geht schnell. Und heute? Ich habe heute eine 20-Millionen-Brand. Wen brauche ich jetzt?
Ja, jetzt brauchst du auf jeden Fall, also es ist natürlich auch, das darf man immer nicht vergessen, es ist immer abhängig von der Kompetenz des Gründers mhm. oder der Gründerin.
Gehen wir mal von smarten Gründern aus.
Richtig. Gehen wir von jemandem aus, der wirklich auch weiß, wie man sich mit AI beschäftigt, mhm. wie man gewisse Dinge da aufbaut, mhm. schnell testet, schnell rausgeht, schnell Content produziert, der auch gut ist und mhm. wirklich verkaufspsychologisch sinnvoll. Mhm. Und wenn du da richtig ein gutes Team aufbaust, mhm. dann würde ich sagen, 4-5 Leute und dann kommst du auch auf deine 20 Millionen.
Also ein Viertel.
Ja, das bist du schon. Also du hast ja. schon eine extreme Geschwindigkeit, mhm. die du durch mhm. einfach schlaue Prozesse und die Geschwindigkeit im Content erstellen, mhm. Die du da eben mitnehmen kannst.
Mhm. Aber woher kommst du denn? Wir haben in Deutschland auch einige große E-Commerce-Startups. Und ich mhm. würde mal sagen, großes E-Commerce-Startup in Deutschland bewegt sich zwischen 100 und 250 Millionen. Das würde ich schon sagen, für ja. unsere D2C-Bubble, das ist groß.
Definitiv.
Die haben ja alle keine Massenentlassung. Also ich habe jetzt noch von keinem großen Player gehört, die sind um 50% runter. Woher kommt das?
Die ganz großen Player, würde ich sagen, haben ja überwiegend auch ziemlich gute Mitarbeiter eingestellt. Ja. Also auch bei, wenn ich jetzt an große E-Commerce-Player denke, ohne jetzt einen spezifisch mhm. zu nennen, aber bei von fast keinem der neueren, moderner aufgestellten mhm. Unternehmen habe ich gehört, oh, wir heuern jetzt nur C-Player, sondern genau. die wollen ja alle die besten Mitarbeiter haben. Und da hat sich schon so eine gewisse Elite auch um diese Unternehmen teilweise versammelt. Ja. Du hast gewisse Playbooks, die besonders gut funktionieren.
Ja.
Wenn du jetzt solche Mitarbeiter hast, die auch viel Drive mitbringen und mhm. viel Eigeninteresse und Selbstmotivation mitbringen, mhm. wenn du denen jetzt ein Tool an die Hand gibst, dass sie nochmal um Faktor X, und ich sag mal 3, 4, mhm. vielleicht nicht direkt 5, aber was sie um Faktor 3, 4 mhm. effizienter machst, mhm. dann brauchst du ja nicht Massen entlassen. Du mhm. fängst nur an, weniger einzustellen, weil mhm. du weißt ja, okay. ich bin jetzt 100 Millionen groß.
Ja.
Es gibt noch 200 Millionen, der Markt gibt vielleicht auch 300 Millionen her. Mhm. Dann will ich da doch hinwachsen. Und wie wachse ich dahin? Indem ich meine Content-Strategie sauber durchexerziere mhm. und mehr von dem mache, was gut funktioniert, mhm. indem ich gute neue Cases schnell teste, schnell mhm. entwickle. Mhm. Um dahin zu kommen, genau. brauche ich gute Mitarbeiter, die das steuern können. Mhm. Das kann ich nicht machen, indem ich sage, vielleicht jetzt mit Fable 5, aber zumindest bei Opus 4.8 kannst du nicht sagen, jetzt spinn mir bitte eine neue Content-Strategie hoch.
Klar.
Für ein komplett neues Produkt, was noch niemand kennt,
klar.
das funktioniert nicht. Du brauchst ja immer deine Referenzdaten.
Ja.
Du brauchst ja immer dein Knowledge Graph, der auch das Ganze hochschiebt.
Ja.
Und da sind die Mitarbeiter extrem gut drin, das voranzubringen.
Ja. Ja.
Und warum soll ich jemanden guten entlassen, wenn ich ja, das darfst du ja auch nicht dabei vergessen, profitabel bin,
ja.
Geld verdiene mhm. und gute Mitarbeiter im Team habe,
ja.
dann brauche ich sie ja nicht entlassen, um später wieder welche einzustellen. Den Fehler haben wir bei den ganzen Tech-Companies im Silicon Valley gesehen.
Ja, das heißt, du meinst, die großen Brands, die denken langfristig. Ne, wenn sie jetzt sofort Leute entlassen, die brauchen sie im halben Jahr wieder und dann einem Jahr. Und die schauen auch vor allem, dass sie das Wachstum ohne viele neue Leute hinbekommen.
Ja, ja, und natürlich hast du auch die Brands, die noch nicht stark genug im Digitalen sind, auch in dieser Größenordnung, mhm. die dann noch nicht genug ausreichend machen. Mhm. Aber die haben ja auch keinen Grund zu entlassen. Also ich denke, es gibt diese zwei Bewegungen da.
Ja.
Und die Smarten, die stellen sich jetzt eben besonders gut auf, behalten ja. ihre Mitarbeiter, schwören die ein, sagen denen auch, ey, benutzt so viel AI für jeden Task,
ja.
den ihr zweimal macht, benutzt AI, kommt voran, weil daraus kommt denn das neue Wachstum auch für solche Brands.
Welche E-Commerce-Jobs haben sich durch KI am meisten verändert und welche am wenigsten?
Also ich glaube, der ganze Content-Creation-Bereich ist schon ganz anders geworden. Mhm. Also wenn ich jetzt mal so an vor 3, 4 Jahren denke, da haben die meisten ihre Creatives in-house gemacht. Du hast dein UGC extern beauftragt. Du hast sehr viel Zeit in Canva verbracht als Content Creator und oder als Creative Artist oder Creative Strategist, wie du die Position auch nennen magst. Und das ist, glaube ich, am stärksten von Veränderungen begriffen, weil du einfach jetzt viele Bilder auf einer ähnlichen Qualität erstellen kannst, wo du dann nur noch leicht nachtweaken musst, wo du noch gewisse Dinge machen musst.
Ja.
Das hat sich am meisten verändert. Ich glaube, spannender ist eigentlich das, was an neuen Rollen dazu gekommen ist. Weil wenn ich jetzt an alte E-Commerce-Unternehmen denke, da hast du Software-Ingenieure gehabt, die mit Shopware programmieren konnten, die dir vielleicht Shopify-Extensions noch reingebaut haben. Und jetzt findest du AI-Engineers in den Companies, wo du wirklich jemanden hast, der auf LLM spezialisiert ist, der ganz genau diese ganze Agent-Architektur versteht und der solche Strukturen für die Companies baut.
Ist es das, was früher im Tech-Bereich auch so eine Art Scrum Master war? Jemand, der so ein bisschen orchestriert hat und alle Mitarbeiter mitgenommen hat?
Sehe ich nicht ganz so. Ein Scrum Master ist ja nichts anderes als ein Projektmanager, beziehungsweise jetzt kannst du zwischen Scrum und Projektmanagement ein bisschen unterscheiden und du hast deine verschiedenen Rollen in Scrum. Aber faktisch ist ein Scrum Master derjenige, der auch dafür sorgt, dass das Team effizient performen kann und das ist eine Rolle, die ich in einem Projektmanager sehe.
Genau.
Die Rolle, die jetzt wichtig, oder dieses Scrum Master Feature ist eine Fähigkeit, die jetzt einfach ein guter Mitarbeiter generell mitbringen muss, weil du jetzt in jedem Bereich eigentlich eher so arbeitest, dass du viele Arbeitspakete hast, die bei dir liegen, die du aber nicht unbedingt machen musst. Also auch da ist es eher eine Vermischung zwischen dem Product Owner und dem Scrum Master an dieser Stelle. Du bist gleichzeitig Scrum Master und Product Owner mit deinen eigenen AIs. Du musst dafür sorgen, dass deine Agenten, die deine Arbeitspakete abarbeiten von deinem Produkt, da auch irgendwie ein sinnvolles Ergebnis erzeugen mit deine Points sind jetzt deine Tokens. Du musst es natürlich auch wirtschaftlich erzeugen.
Wie ist es, wenn wir Kosten vergleichen zwischen Kainuzern und Mitarbeitern? Wir hatten eben schon gesprochen, sagen wir mal, ein Mitarbeiter kostet 7,5k im Monat, inklusive Nebenkosten. Ne, wir haben davon 20 Stück. Das heißt, wir geben im Monat irgendwie dann 140.000 dafür aus. Das sind aufs Jahr gerechnet bummelig 1,68 Millionen. Ne, mit Nebenkosten, sagen wir mal, 2, haben wir sofort 10% von der Work, 10% vom Gesamtumsatz, der dafür draus geht, was dann vielleicht 15% oder 12, 13, 14% von den Ausgaben sind. Wir wollen ja auch Profit machen, bleibt mir schon was über. Wie ist das jetzt mit KI? Was geben die Leute im Monat? Was gibt eine 20 Millionen Brand im Monat dafür aus? Du hast ja viele Software gewöhnt, dafür kannst du irgendwelche SaaS-Buden rauskicken, dann musst du die ganzen Tokens vielleicht nachkaufen.
Ja, also es ist natürlich ein bisschen die Frage, wie du aufgestellt bist. Also grundsätzlich muss jeder Mitarbeiter sowieso einen Max-Account haben und am besten auch noch einen ChatGPT-Account, weil du weißt ja nicht, wo kommt das schnellste Model raus. Mit so Accounts und so weiter, da bist du schon schnell bei ein paar hundert Euro pro Person, die du reinrechnen kannst. Da ist natürlich die Frage der Token-Utilization, wie schnell bist du da wirklich, wie sehr kannst du in Off-Zeiten deine Aufgaben verschieben.
Ja.
Und wenn du smart das Ganze aufsetzt, dann musst du natürlich nicht so viele Tokens dazu kaufen. Und dann bist du da eher günstiger dabei. Du kannst aber auch schnell bei plus 1000 Euro nochmal zusätzlich landen pro Mitarbeiter, die dich wirklich dann nochmal hochschieben. Ich weiß nicht, wie sehr du da im Silicon Valley das mitgesehen hast mit dem Trend vom Token-Maxing, dass jeder Softwareentwickler so viele Tokens wie möglich ausgeben sollte. Aus der Theorie, dass je mehr Tokens du ausgibst, desto mehr Arbeit kriegst du geschafft. Das war die einzige Metrik quasi, die gezählt wurde, wie viele Tokens wurden pro Entwickler ausgegeben.
Crazy.
Ist natürlich ganz einfach, dann schreibst du dir Prozesse, die möglichst viele Tokens ausgeben.
Klar, wird bing, bing, das geht, läuft im Kreis.
Und dann hast du dreifachen Check auf die gleiche Aufgabe, was du gar nicht brauchst. Nimmst das teuerste Modell, was du gar nicht brauchst.
Klar.
Also um 1+1 zu rechnen, reicht mir das günstigste Modell.
Klar.
Aber um zu sagen, jetzt programmieren wir bitte ein neues Frontend, da hätte ich schon gerne ein etwas Besseres. Und wenn ich das Backend komplett refactoren will, dann brauche ich bitte das beste Modell überhaupt.
Ja.
So. Und genau das ist auch die Frage, du kannst als Company ohne Probleme deine Gehaltskosten verdoppeln über reine AI-Nutzung.
Crazy. Und damit meinst du nicht die Gehaltskosten, sondern wir haben die Gehaltskosten und du kannst nochmal den gleichen Betrag
einfach in Token E-Tools kannst ausgeben. Du, kannst du ohne Probleme ausgeben, ja, wenn du keine Kontrolle darüber hast. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, ein Verständnis dafür zu kriegen, wie arbeite ich eigentlich lean mit AI und wie kann ich die Kosten effizient einsetzen, mhm, und gleichzeitig in so viele Prozesse wie möglich, mhm, integrieren, dafür sorgen, dass sie funktioniert. Und die Frage stellt sich dabei natürlich, wann kann ich auf günstigere Modelle zurückweichen? Mhm. Und das so eine gewisse Intelligenz, mhm, im klar, Einsatz mit der AI, wenn man damit schon sagt, man möchte Rollen ersetzen oder, mhm, verbessern, dann muss man auch wirklich drüber nachdenken, wie kann ich das kosteneffizient machen.
Ja, weil ich glaube, die Diskussion sehe ich noch nicht viel. Also die wirtschaftliche Betrachtung von der Nutzung von KI-Tools.
Ja, ich glaube, es ist noch zu früh, mhm, um jetzt zu sagen, was überhaupt richtig und falsch, mhm, ist. Das ist ja eine Momentaufnahme. Und wenn ich jetzt an die Geschwindigkeit denke, mit der neue Modelle rauskommen, mhm, so Fable 5, nimm mal das Beispiel. Mhm. Es war für 5 Tage für 2 Tage draußen, dann war es gesperrt. Jetzt ist es seit 3 Tagen wieder draußen, seit, mhm, mittlerweile fast 5 Tagen. Mhm. Sollte eigentlich zu heute wieder abgeschaltet werden. Jetzt ist es doch nochmal 5 Tage länger live.
Spannend.
Ich habe extra über die Nacht noch ein paar Agents laufen lassen, damit, ja, die Arbeit fertig kriegen. Aber das ist dann eben die Frage. Mhm. Das sind die teuersten Modelle. Die, ja, kosten die meisten Token.
Ja.
Nutzt du die jetzt aus und, ja, gibst dafür auch Geld aus, gibst auch API-Kosten dafür, mhm, aus, um wirklich so viel Arbeit wie möglich aus der Zeit rauszukriegen? Mhm. Oder sagst du nicht, okay, irgendwann muss es ja zu einer wirtschaftlichen Betrachtung kommen, mhm, auch im ganzen AI-Feld, mhm, weil alle großen AI-Companies verbrennen gerade sehr viel Geld für diese ganzen Rechenleistungen. Es wird viel subventioniert. Mhm. Deine Tokenkosten müssten eigentlich deutlich höher sein,
ja,
wenn du es, mhm, mit einem Real Value betrachtest.
Mhm.
Und wann gehe ich denn auf günstigere Modelle zurück? Baue mir meine Workflows auf meine eigenen Modellen auf?
Ja.
Das ist so ein bisschen die Frage, die sich einfach noch nicht geklärt hat.
Ich habe letztens hier gehört, dass OpenAI über 1 Milliarde im Jahr dafür ausgibt, dass Leute Danke sagen für die Rechenleistung, wenn jemand sagt Danke.
Ja, du musst letztendlich dir überlegen, jedes Token kostet Geld.
Ja, ja.
Und jede unnötige Kommunikation kostet Geld. Jetzt kannst du natürlich die Frage stellen, hat das Danke dafür gesorgt, dass deine Prompts letztendlich besser waren? Da hat die Höflichkeit dazu geführt. Das war ja vor, ich würde sagen, 2,5 Jahren war das so der Trend. Höfliche Kommunikation, ja, war besser.
Ja.
In der anderen Studie, ich weiß nicht mehr, welches war, aber ich glaube von Harvard, aha, haben sie herausgefunden, ein bisschen mehr den AI-Agent bullien und da so ein bisschen gemein zu dem sein, bringt ihn zu besseren Ergebnissen. Wahrscheinlich, ja, liegt unterm Strich die Wahrheit da drin, schreib einfach ein vernünftiges MD-File,
ja,
wo inhaltlich das Richtige drinsteht,
ja,
und sagt einfach, bitte mach das,
ja,
oder sag, mach das, vielleicht lass das bitte weg,
ja,
und dann landest du wahrscheinlich schon irgendwo bei der richtigen Token-Usage.
Ja. Und wir haben eben darüber gesprochen, wie sich die Arbeit in E-Commerce im Allgemeinen verändert hat, der Jobs. Wie hat sich dieser Gründeralltag deiner Meinung nach verändert?
Ich glaube gar nicht so viel.
Mhm.
Ein Gründer arbeitet immer noch, also ein erfolgreicher Gründer arbeitet immer noch hart dafür, dass es so vorangeht. Er beschäftigt sich immer noch mit allen Themenbereichen, unabhängig, mhm, davon, ob er jetzt der Marketing-Spezialist oder Produktspezialist, ein Gründer muss irgendwie in allen Themen drin sein. Außer natürlich, man hat ein Gründerteam, aber dann die Gründer, mhm, müssen in allen Themen, klar, drin sein. Worin es einen verändert hat, ist die Geschwindigkeit, in der man Output erzeugen kann.
Mhm.
Wenn ich früher eine Agentur hatte, die mir ein Shopify-Feature nochmal schnell programmieren sollte und sei es nur irgendwie ein TikTok-Feed, der noch unten mit angezeigt wird,
mhm,
das kann ich jetzt selber programmieren.
Mhm.
Das heißt, ich muss ja jetzt nicht viel wissen,
mhm,
sondern kann das schnell selber als Ergebnis haben. Wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Retourenportal bauen, dann baue, mhm, ich ein Retourenportal,
ja,
und warte nicht darauf, dass mir ein Software-Engineer in 6 bis 12 Wochen vielleicht mal einen ersten Draft schickt, mhm, oder suche mir das perfekte Tool raus, das dann doch nicht passt,
mhm,
sondern ich baue es mir einfach. Und,
ja,
das ist die Geschwindigkeit, mit der E-Commerce jetzt funktionieren kann.
Und gleichzeitig sehe ich irgendwie viele Leute, die jetzt strugglen. Das heißt, was mir auffällt, seit KI wirklich am Start ist, ich sag mal, seit 2 Jahren ist es ja so, mhm, dass du es in allen Unternehmensbereichen hast. Was, ja, ich bei vielen Gründern sehe, beziehungsweise was ich nicht sehe, ist, dass ich von überall höre, boah, seit wir KI haben, 20% Uplift in dem Bereich, 20% Uplift da, Umsatz steigt, wir sind jetzt viel profitabler als vorher. Ich höre das irgendwie kaum jemanden sagen. Und gleichzeitig merke ich, dass die Leute irgendwie alle gestresster sind, die haben alle mehr FOMO, mhm, gleichzeitig haben die auch alle mehr Spaß. Also ich habe das Gefühl, seit Digital Marketing ist das erste Thema, wo die Gründer alle mal so richtig selbst wieder angefixt sind. Ne, seit sie früher selber ihre Creatives und ihre Marketing-Messages gebaut haben, vor 6, 7 Jahren.
Ja.
Wie siehst du, ist es, habe ich da eine falsche Wahrnehmung oder wie siehst du das? Also ich habe das Gefühl, die Leute haben irgendwie alle einen höheren Output durch KI, aber ich sehe jetzt nicht, dass der Großteil der Startups, der E-Commerce-Firmen irgendwie deutlich performanter unterwegs ist.
Ich möchte erstmal einen Punkt aufgreifen, den du gerade eben gesagt hast. Seit dem digitalen Marketing ist AI jetzt der Trend, der E-Commerce-Gründer anfixt. Mhm. Ich glaube, das ist so, weil die E-Commerce-Gründer im AI genau das Gleiche haben wie in einem Meta-Ads-Manager.
Mhm.
Du hast ein Ergebnis, was du hochlädst, und ob es wirklich gut ist, zeigt sich erst kurz danach. Mhm. Aber auf dem Weg dahin siehst du schon, okay, ich komme jetzt hier zum Ergebnis, ich kann es hochschalten.
Mhm.
Und wenn es funktioniert, dann bringt es dir Scale.
Mhm.
In Kombination, beide zusammen, digitales Marketing und AI, gibt dir genau das gleiche Feeling. Mhm. Also deshalb finde ich das schon ähnlich, wo sich auch die Guten jetzt reinfixen.
Mhm.
Und ich würde schon sagen, jetzt sehe ich vielleicht noch mal ein paar mehr Bilanzen und GUVen als du in deiner Rolle bei dem Unternehmen. Und es gibt schon echt viele Startups, die jetzt extrem schnell wachsen, die extrem schnell aus dem Boden schießen. Also einige, die in 5 Monaten auf Umsätze kommen, wo du sonst 3 Jahre oder so gebraucht hättest, um da hinzukommen. Wo viel mehr Wachstum möglich ist mit einem viel kleineren Team. Andere, die schon länger am Markt sind, die vielleicht strugglen, wo aber von vornherein so Probleme in der Marktgröße waren, wo Probleme in dem Offer waren, in den COGS, weil die Produkte einfach nicht profitabel gut verkaufbar waren, ab einem gewissen ROAS, dann hast du natürlich Probleme, die du mitschleppst, die AI nicht magisch für dich löst.
Klar.
Und deine Hausaufgaben müssen gemacht sein, bevor du jetzt sagst, ich skaliere mit AI. Und das ist ja grundsätzlich bei jedem Skalierungsprozess so. Alles, was dir unglaublich starkes, exponentielles Wachstum bringt, das muss auf einer guten Grundlage wachsen, weil du letztendlich einfach ansonsten im Treibsand versinkst.
Was ich auch von dir immer wieder mitnehme, ist das Thema Produkt.
Ja.
Dass das Produkt das Erste sein muss. Das Produkt muss richtig cool sein. Es muss funktionieren. Und dann hast du natürlich zum Beispiel Marketing viele Hebel, die dann nachkommen. Aber das Erste ist das Produkt.
Ja.
Wie wird KI eingesetzt in euren Startups? Wobei ihr kommt ja auch rein, wenn die schon ein gutes Produkt gefunden haben, in der Regel. Aber wie wird im Finden einer Idee auf der Produktseite KI genutzt?
Mittlerweile ist es bei uns sogar nicht mehr so. Wir haben jetzt ein neues Cobalt-Programm aufgebaut, wo wir wirklich mit Performance-Marketern, wir sagen, du bist ein Marketing-Experte und das ist dein Ding. Du baust die ganze Zeit Brands für andere auf. Jetzt helfen wir dir mit uns zusammen, deine Brand aufzubauen. Du kriegst die Mehrheit, wir finanzieren und wir entwickeln zusammen den Weg zum eigenen Produkt, zur eigenen Marke.
Spannend.
Also wir machen Performance-Marketern zu Gründer, die denn wirklich Gründer von ihrer eigenen Company mit Mehrheit sind. Da setzen wir es natürlich selber ein und das hilft insbesondere beim ganzen Research-Bereich. Du musst natürlich selber Studien lesen, aber finde mal alle Studien.
Ja.
Also es gibt jetzt neue Forecasting-Agents, die dir besonders schnell Studien rausfinden können, weil die darauf trainiert sind, wie genau holst du Studien raus. Dann schickst du so jemanden los, idealerweise 3 oder 10 Agents und kriegst die ganzen Studien zurück, lässt sie die Abstracts zusammenziehen, hast schon mal ein Gefühl dafür, okay, sind jetzt die Inhaltsstoffe gut. Das kannst du für Skincare, Nahrungsergänzungsmittel wunderbar machen, funktioniert aber natürlich auch für viele andere Dinge so. Hilft der Einsatz von diesem oder jenem Produkt für dieses oder jenes Problem. Da findest du viel raus. Gleichzeitig ist auch für Marktresearch das Ganze sehr spannend, weil die Daten dahinter kannst du viel besser aggregieren und zusammenfügen. Weil ein neues Produkt für ein schnell skalierendes Startup lohnt sich vor allem dann, wenn du in einem, in einem Setting bist, wo dein Markt groß genug ist, dass du da wachsen kannst. Wenn du einen 100-Millionen-Markt angreifen willst, dann kommst du vielleicht mit 10% Marktanteil, was schon echt happig ist. 10% Marktanteil ist jetzt nicht wenig. Dann kommst du auf 10 Millionen Euro Umsatz.
Klar.
Das ist jetzt nicht, es ist ein schöner Umsatz, 10% Marge, dann machst du eine
Million.
Aber das ist nicht das, wofür man wirklich ein großes Unternehmen aufbauen will. Und ich würde sagen, du kannst gute Produkte entwickeln. Du brauchst trotzdem noch Partner in den Fabriken, in den bei den Lohnherstellern, die Produkte mit dir zusammen erstellen oder brauchst wirklich auch einen guten Anwendungspunkt, wo du sagst, da hilft mein Produkt. Aber viel auf dem Weg, gerade im Research, kannst du mit AI stark unterstützen.
Wie lange dauert das bei euch? Also wenn ihr einen Gründer habt, ihr habt ihn gesigned, Genius Marketer, hast du noch nie gesehen, bis ihr ein Produkt habt, wo ihr wisst, okay, das ist es.
Ich glaube, es ist ein schleichender Prozess. Und das Wesentliche ist, der Gründer muss ja die eigene Idee irgendwo auch mitbringen aus seiner Motivation. Du bist ja nur motiviert für ein Thema, wenn du sagst, das ist meine Idee, das ist mein Produkt, das verkörper ich, da habe ich Bock drauf. Und wenn du so ein Produkt findest, das findest du schnell aus der eigenen Interessenslage, aus den eigenen Problemfeldern oder den angrenzenden Themen. Manche Produkte haben wir auch schon, also wir haben natürlich auch viele Themen, die auf uns zukommen, wo wir sagen, okay, da muss jemand ran, der wirklich Marketing gut kann. Das hat jetzt jemand entwickelt, der Techniker ist, der von Marketing keine Ahnung hat, von Go-to-Market nichts versteht.
Ja.
Und das wissen die dann auch selber. Da können wir natürlich auch dann immer auch noch auf solche Produkte zurückgreifen.
Ja.
Aber wenn jemand jetzt kommt und sagt, okay, wir wollen hier ein Produkt entwickeln, dann dauert die Ideenfindung meist nur ein paar Wochen.
Das ist
dann wirklich die Findung von das wollen wir machen. Denn da heißt es natürlich, kann man es wirtschaftlich produzieren?
Ja.
Wenn man es wirtschaftlich produzieren kann, okay, super. Gibt es einen Markttrend? Auch dafür haben wir einen Prozess entwickelt, wo wir sagen, so checken wir mal ab, ob es einen Markttrend dahinter gibt.
Cool.
Und wenn es das gibt, dann gründen wir auch erst die GmbH, weil dann haben wir alles Relevante zusammen. Das heißt, auch ein Marketer muss jetzt nicht heute auf morgen kündigen, sagen, ich stürze mich voll ins kalte Wasser, würde ich sagen, wo man noch nichts weiß, vor allem noch nicht, ob es das Produkt überhaupt gibt, ob es feasible ist. Und wenn das geht, dann gründen wir mit denen zusammen, dann finanzieren wir die Company und dann ist da auch das Gehalt für einen gewissen Zeitraum eben bis zum Break-Even gesichert, wo wir sagen, ey, ein guter Marketer kriegt auch einen schnellen Break-Even hin mit einem Produkt, das wirtschaftlich sinnvoll produzierbar ist und das ein Problem löst.
Und er kann ja auch schneller befreit arbeiten. Weil, guck mal, früher mussten sich die Jungs ja alle irgendwelche Kredite holen und eine Hypothek auf Haus ihrer Eltern aufnehmen. Und jetzt diesen Start finanziert ihr dann ja.
Genau so ist es.
Sodass man, kann man ja einfach befreiter arbeiten, ist deshalb schneller unterwegs. Henrik, letzte Frage. Wir haben hier eben viel aus Unternehmenssicht auf das Ganze geschaut, aus Gründersicht. Wie ist es denn aus Sicht der Mitarbeiter? Denn nehmen wir an, so einen Grafikdesigner, der hat ja vor 5 Jahren gesagt, boah, ich will auch so kreativ arbeiten wie möglich, ich will Canva nutzen, ich will mich da austoben. Aber die Jobs werden sicher alle ähnlicher. Weil letztendlich arbeitest du hauptsächlich mit und über KI. Wie finden das denn die ganzen, was hörst du so von Mitarbeitern eurer Portfolio-Startups?
Also eine Sache, die ich jetzt nicht aus dem Portfolio gehört habe, sondern jetzt mal generell als Kennzahl mitgebracht habe. Letztes Jahr war die Begeisterung über AI größer als die Angst vor dem Ersetzen des eigenen Jobs. Jetzt mal durchschnittlich in der Befragung in Amerika. Und das hat sich dieses Jahr gekippt. Und jetzt in der neuen Befragung zu diesem Halbjahr ist die Angst vor einem Ersetzen des eigenen Arbeitsplatzes größer als die Begeisterung, mit der AI zu arbeiten. Wir reden hier von knapp über 50% und knapp unter 50%. Ja. Aber trotzdem finde ich es einen spannenden Switch, was, glaube ich, auch mit der Kompetenz der Models mit einhergeht. Mhm. Wenn ein AI-Model so viel besser ist und deinen Job eh nicht gut machen kann, heißt es ja, du musst schneller sein. Du kompetierst nicht nur mit deinen Mitarbeitern, Kollegen, sondern du hast plötzlich jetzt hier noch ein AI-Model, ein Fable, ein Sol mit daneben stehen, die so groß sind, dass du gar nicht weißt, kann ich diese Kompetenzen überhaupt?
Ja.
Und vielen macht das, glaube ich, schon einen starken Druck. Und es gibt einige wenige, die diesen Druck annehmen mit, okay, krass, jetzt kann ich ja so viel mehr machen und ich bin jetzt eigentlich so schnell wie 10 Leute und so stark wie 10 Leute und kann hier quasi eine ganze Abteilung alleine machen.
Ja. Also meine Hoffnung ist ja auch, dass endlich mal mehr Leute ins Handwerk gehen. Dass sie halt merken, Akademikermarkt ist schwierig, KI kommt. Aber im Handwerk brauchen wir, ich glaube, wir haben 2,5 Millionen offene Stellen. Das heißt, ich hoffe mal, dass da viele Leute reingehen.
Ja, ist ein spannender Punkt. Stellt sich natürlich die Frage, ist das wirklich denn der Switch, den du hast? Und ist es möglich, für das Handwerk mehr zu bezahlen, weil das ist ja häufig ein großer Grund, warum die Personen denn sagen, ich möchte lieber in die Akademikerberufe, weil da verdiene ich mehr Geld.
Ja.
So kriegt man das hin, da im Handwerk nochmal einen Switch hinzukriegen. Weil wenn natürlich denn das Einbauen von einer Steckdose dich irgendwie 1.000 Euro kostet, dann überlegst du auch zweimal, ob du den Handwerker anrufst und dann bist du eigentlich nur noch im B2B-Handwerk unterwegs. Aber sicherlich, ich glaube, der Trend hin zu physische Arbeit ist auch nochmal spannend. Jetzt in unserem Bereich ist es, glaube ich, so, es wird nicht irgendwann aufgehört, weniger einzustellen. Und ich vergleiche es gerne mit der Dampfmaschine. So mit der Revolution der Dampfmaschine kam viel die Angst, oh, jetzt muss ja hier niemand mehr händisch arbeiten in den Fabriken, in den Kraftwerken, in den Kohleminen. Jetzt müssen wir nicht mehr händisch arbeiten. Jetzt fallen die ganzen Arbeitsplätze weg und alle werden arm. Und tatsächlich ist die Produktivität massiv gestiegen, seit die Dampfmaschine entwickelt wurde.
Ja.
Und das Gleiche sehe ich mit der AI. Die Produktivität steigt extrem.
Ja.
Sobald wir aufhören, über Token-Maxing irgendwelche unsinnigen Prozesse zu machen, sondern wirklich uns auf das fokussieren, was Sinn macht, auf Lean-Einsatz von AI, weil nur weil man plötzlich das haben kann. Ich vergleiche es auch da gerne mit VCs. Wenn du als mit VC-Money irgendwie 500 Leute einstellst und sagst, jetzt stelle ich 500 Leute ein und scale damit hoch, da ist das ja noch nicht effizient. Da ist ja noch nicht jeder Mitarbeiter sauber, voll ausgelastet, sondern da hast du einfach super viele Leute im Team.
Klar.
Und das Gleiche hast du jetzt mit AI. Und du musst jetzt einfach nur sehen, als eine zweite Möglichkeit, über People zu scalen, nur ohne, dass du eben deine Organisation aufbläst, sondern dass du jeden Mitarbeiter stärker empowerst.
Ja, cool. Cool. Zum Schluss, Hendrik, wir haben ja so ein paar Podcast-Spiele. Ja. Also zum ersten Mal hier, als wir noch bei Johannes Kliesch in Mannheim saßen, gab es das noch nicht. So, und zwar haben wir ein Spiel, Hire or Fire.
Hire or Fire.
Ich stelle dir 5 Personen vor und du musst einfach sagen, ob du die hiren oder feiern würdest.
Okay, schieß los.
Zuerst ein Harvard-Absolvent, kann aber kein KI.
Fire.
Das Gegenteil, Studiumabbrecher, aber KI-Genius.
Stellt sich jetzt die Frage, wie viel Motivation er grundsätzlich mitbringt, aber higher.
Cool. Dann, junges Marketing-Talent, will aber immer um 16.30 Uhr Feierabend machen.
Das ist die Frage, wann er anfängt zu arbeiten, aber grundsätzlich ist es die Frage, was er in der Zeit geschafft kriegt, wie viel AI setzt er ein, wenn er von 8 bis 16 Uhr so effizient ist wie jeder andere von 12 bis 12 am übernächsten Tag, dann würde ich ihn einstellen. Ansonsten passt es wahrscheinlich nicht in die Companies rein.
Ja, cool. Dann Nummer 3. Nummer 4 haben wir ja schon. Wir haben einen Head of Sales, macht 20 Mio ARR, aber er kommt aus Berlin.
Bei einem Head of Sales hängt es meistens am Umsatz. Würde ich mir sehr genau angucken. Eher Fire.
Ja. Sehr gut, richtige Antwort. Und dann am Ende, absolut jung, absoluter No-Name, hat nichts vorzuweisen, Studium, Ausbildung, Arbeitsplatz, nichts und sagt, ey, Hendrik, steck mich in einzelne Portfolio-Startups rein, ich arbeite 3 Monate umsonst und wenn es dann läuft, könnt ihr mir einen Job geben.
Sofort eingestellt und wenn jemand zuhört, der soll sich direkt melden.
Cool, also wenn wir hier noch mehr Leute haben, gerne, das ist auch ein gutes Stichwort, Hendrik, wie können die Leute mit dir Kontakt aufnehmen, wenn die sagen, ey, ich möchte bei einem eurer Startups arbeiten oder irgendwie bei dir auch mit dem Team oder ich will was gründen?
Also wir haben natürlich über die Startups viele Stellen, die sie irgendwie suchen, wenn jemand sagt, boah, ich habe da ein Startup von euch, ich habe da eine Stelle, da sehe ich, dass ich voll der perfekte Fit bin. Einfach schreib mir 3 Zeilen und schick ein CV mit.
Einfach auf LinkedIn oder wo?
Einfach auf LinkedIn. Performance-Marketer, die wirklich eine eigene Brand auch mal aufbauen wollen, weil sie sehen, okay, ich arbeite hier immer für andere Brands und baue die mit auf, die können sich auch gerne melden. Also dafür ist unser Kobold-Programm genau gedacht. Ja. Ist auch als Stelle bei LinkedIn ausgeschrieben.
Cool. Cool. Ey, Hendrik, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst.
Ja, danke für die Einladung. Freut mich immer, mit dir zu sprechen.
Ja, ey, wir machen das bald nochmal wieder. Und wenn ihr zu Hause sagt, so, boah, ey, Recruiting, HR, wir brauchen unbedingt richtig gute neue Leute. Wir haben auch eine E-Commerce-Firma oder ein Tech, ein KI-Startup. Geht auf startup.de oder schreibt auf LinkedIn. Wir können euch da helfen. Bis zum nächsten Mal.
Hire or Fire, der Startup-Talk mit Jan Lüthje-Toden.